Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Wir nehmen auf Montagmorgen. Es ist die obligatorische Aufnahmezeit, irgendwas zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr. Und wir haben schon so wichtige Themen besprochen wie: Ab wie vielen Minuten ist Stoßlüften Stoßlüften?
Es ist nicht mehr Stoßlüften.
Entschuldigung, ich war ja ganz kurz Kaffee holen. Also man muss sich das so vorstellen, erstmal herzlich willkommen zur 350. Folge Tea Time, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Golfgemeinde. Ich war kurz Kaffee holen, komme zurück, setze die Kopfhörer auf und Flo und Bernd diskutieren über Stoßlüften. Ich habe halt, wenn ich hier nicht dauernd aufpasse, geht's halt komplett schief.
Es ist schon gut, Jens, dass du mit dabei bist.
Ja, als ältester Stammesbruder hier.
Ich könnte mir vorstellen, dass Flo und ich schon gelegentlich mal den Faden verlieren. Mhm. Aber dieses Thema Stoßlüften ist schon was, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du machst die Fenster auf und hast sie nur eine Minute auf, ja, das reicht dann ja auch wieder nicht aus, ja. Mhm. Aber wenn du sie 10 Minuten auf hast im Winter, dann kühlt es ja zu krass aus und es ist ineffizient wegen der Heizung. Vor allem, deswegen ist das, da gibt es schon so einen Sweet Spot.
Vor allem die Frage, die ich mir gerade stelle, Stoß ist ja quasi nur in eine Richtung. Ja, und endet irgendwo, weißt du, ich stoße etwas, ja. So, wenn ich jetzt zwei Fenster aufmache, die quasi gegenüberliegen und du hast so einen Durchzug.
Das ist ja Durchlüften.
Dann ist es Durchlüften, dann ist ja kein Stoßlüften mehr, oder?
Okay, gut. Wollt ihr dazu vielleicht eine eigene Sonderfolge machen in irgendeinem anderen Kanal, dann könnten wir.
Also ich finde diese Plattform absolut angemessen dafür.
Ja, okay, dann vertagen wir das aber bitte auf eine spätere Folge, vielleicht für den Winter, wo es dann vielleicht auch wirklich thematisch gut passt. Da kommen ja dann auch so Spielereien rein, inwieweit hat hier die Heizung auch was gemacht in der Nacht, wie groß ist der Raum, also lüften wir stoßmäßig das Wohnzimmer von Bryson DeChambeau oder lüften wir das kleine Badezimmer von Zielinski in Stuttgart-Nord, weißt du? So, das müssen wir alles erstmal, diese grundlegenden Briefing-Infos, die brauchen wir erstmal und dann können wir in die Diskussion starten, finde ich.
Ja, auch abhängig natürlich vom Heizungstyp. Also spielt es eine Rolle, richtig, ob du eine Wärmepumpe hast.
Richtig.
Oder eine Ölheizung, absolut, oder eine Gasheizung. Ja. Also ändert sich die Stoßlüftzeit.
Oder machst du
an
Feuer,
der Stelle kurz der so Hinweis an Bosch und Weiland, wenn ihr diese Folge sponsern wollt, ihr seid hier absolut richtig. Herzlich willkommen jetzt nochmal offiziell und damit hier nicht alles völlig in die falsche Richtung geht, begrüße ich schnell unseren heutigen Gast. Ehemaliger Golfprofi, heutzutage nennt er sich, ich habe auf der Homepage geguckt, Markenstratege. Es wurde eine neue Agentur gegründet, die sich um Spielermanagement und noch so viel mehr kümmert. Und wir gehen gleich der einfachen Frage auf den Grund: Wann bekommt Deutschland seinen nächsten Major Champion? Herzlich willkommen in Tea Time, der Golf-Podcast, Max Oelfke.
Vielen Dank, Jens. Danke, Flo. Danke, Bernd. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin ein bisschen nervös, ja, in der Gegenwart
wegen Bernd
von so
vielen, oder wegen Flo?
Wegen euch allen. Ihr seid alles Legenden. Ich höre euch immer so gern zu und jetzt sitze ich hier. Das ist wie ein Traum. Deswegen, let's do it. Ich bin gespannt.
Gut. Wir werden gleich über du hast ja eine Agentur mitgegründet, darüber werden wir heute ausführlich sprechen. Da sind ein paar neue Ansätze drin, die wir alle sehr spannend finden. Vorher müssen wir aber wie immer in Tea Time mal so ein bisschen die Aktualität abfrühstücken. Womit fangen wir denn an? Vielleicht kurz, in der letzten Folge haben wir über das Ryder Cup Team gesprochen und ich habe die eindeutig auf der Straße liegende Frage gestellt: Hä? Wieso hat Europa nur 4 Vice Captains und Amerika 5? Da hieß es irgendwie, ist scheißegal, wie viele Vice Captains man aufstellt. Es ist völlig wurscht. Zielinski, lest doch bitte mal das Briefing durch, da steht alles drin. Und eine Stunde später, als hätte Luke Donald uns zugehört, haut das europäische Ryder Cup Team raus: Leute, da, hier ist unser Vice Captain Number 5. Es ist Alex Noren.
Ja, schon geil. Aber ich war mir tatsächlich letzte Woche auch nicht sicher, mit der Flo, du ja auch nicht, ob das eine. Also,
es klang schon sehr sicher.
Nein, ich bin mir ja immer noch nicht sicher, ob eine gewisse Anzahl an Vice Captains wahrscheinlich nicht vorgeschrieben, aber ob das ganz klar geregelt ist, es dürfen 5 sein.
Ich habe das stundenlang recherchiert.
Hast du das recherchiert?
Ich habe das stundenlang
recherchiert. Im Mickey Mouse Heft oder wo?
Und es ist tatsächlich so, dass es keine Regelung dazu gibt.
Also er könnte auch ohne, also wenn er richtig krass wäre, dann würde er einfach alleine auftreten, Luke.
Also rein theoretisch könnte es genauso sein wie damals, als ich 2 WMs für Deutschland gespielt habe als Amateur. Da können dann mehr Funktionäre dabei sein als Spieler.
Ja.
Das heißt, sie können dann mit 10 10 Vice-Captains auftreten, ja. Theoretisch.
Also, das heißt, es gibt doch noch Hoffnung, dass Sergio Garcia dann doch nicht beleidigt ist.
Yeah. Genau, der kriegt halt dann irgendein Amt. Also ich weiß, als sie in Paris gespielt haben, die ganzen französischen DP World Tour Spieler haben dann irgendein dubioses Amt bekommen. Also da waren viele dabei in Paris, die keine Vice-Captains waren, aber ein Raphael Chagla war, glaube ich, dabei. Dann waren noch ein, zwei andere dabei, die sowas wie Zeugwarte waren. Man hat den halt, man hat den irgendein Amt gegeben und dann waren die quasi innerhalb des Ryder Cups auch irgendwie mit am Start.
So, ja, frag mal den Eduardo Molinari, was seine Funktion war beim Ryder Cup, dann wird er ganz sauer.
Du warst doch ein Zeugwart.
Genau, Eduardo, was warst du? I was Vice Captain. Ich so, okay, sorry. das war schon lustig. Wir haben so ein bisschen über Ryder Cup gesprochen in Rom und meinte halt so, ja, da waren halt viele dabei und er war auch dabei. Ich so, ah, cool, du warst auch dabei. Und er so, ja, ich war Vice Captain. Also sehr viel Stolz dabei, aber ja.
Ja, aber ich sag mal so, das ist ja wie wenn die Amerikaner immer ihre Sportstars mitbringen. Irgendwie Michael Jordan ist ja ganz oft dabei. Oder jetzt ja auch die Europäer ja auch, das sind dann teilweise hier unser liebster Pro im Fußballer Gareth Bale und so, stolpert da ja auch immer durchs Bild.
Hallo.
Und so ist es halt, glaube ich, wenn du sagst, du hast es jetzt in Rom oder in Frankreich vorher beim Ryder Cup 18, hast du halt einfach die Leute natürlich im Idealfall auch der Nationalität in dem Land, wo es ausgetragen wird, die so ein bisschen da sind, um noch mehr auch die Zuschauer vielleicht hinter sich zu bringen.
Aber Alex Noren finden wir gut?
Ja, also ich finde Alex Noren als Spieler halt natürlich sensationell geil, aber er war natürlich die letzten ein, zwei Jahre nicht gut genug insgesamt. War ja auch verletzt, soweit ich weiß, wieder, oder?
Ja, über den Winter war er 6 Monate verletzt, raus. Genau.
Und natürlich schade, weil ich finde, er ist natürlich ein Wahnsinnsspieler. Ich habe diese Arbeitsethik und also was er wieder da trainiert, seit Jahrzehnten ja auch schon, würde ich sagen, ist schon cool und beeindruckend. Und ich habe ihn immer gerne als Spieler gesehen, aber klar ist ein Gewinn fürs Team auch als Captain, ja.
Unvergessen sein 80-Meter-Putt beim Ryder Cup in Paris war das.
Ne? Ja, genau. Im letzten Loch. Ja.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Also das Ding war ja eigentlich schon entschieden. Und er war das letzte Match draußen. Und es ist dann auch tatsächlich am letzten Loch zu Ende gegangen. Und
das war so ein richtiger Dolchstoß.
Ja, einfach nochmal bam.
So, ihr habt schon verloren. Aber jetzt zeigen wir euch noch mal, wie krass ihr verloren habt. Am letzten Loch vor allen Zuschauern.
Ja, das ihr ist, Arschgeigen.
Das ist quasi Ausflug. Seine letzte Erinnerung an den Ryder Cup. Und das ist... Alex bringt auf jeden Fall den Grind in Team Europe rein.
So geil. Ist es. Der wird auch den Jungs sagen, wenn sie sagen, boah, ich brauche mal einen Break. Nein,
da müsst ihr durchgrinden.
Geh nochmal raus, hier sind nochmal 5 Körbe für dich.
Ja, nochmal durchgrinden. Und das ist aber auch wiederum ein Teamplayer. Der wird dann auch sagen, okay, wenn du den Grind nicht machen willst, ich mache ihn für dich.
Dann mache ich den.
Gib mir deinen Korb, ich grinde die raus.
Das wäre mein perfekter Trainingspartner, der Typ. Weißt du was, Alex, mach. Ich gehe nochmal kurz ins Clubhaus und guck mal, wie viele Weinsorten die hier im Kühlschrank haben. Was sagen wir denn zu unserer spanischen Ryder Cup-Legende?
Ja, out of
Ich verstehe es gar nicht. Ich verstehe es gar nicht, dass er nicht im Team ist. Warum denn nicht?
Ja, genau. Stimmt eigentlich.
Ja. Also der hat doch so krass performt in den ganzen Majors. PGA-Tour hat er doch fast da. Also das verstehe ich nicht.
Also für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, diese Woche wurde ja in Irland gespielt auf der DP World Tour und Sergio Garcia wäre im Starterfeld gewesen. Und dann hat er irgendwie, war das über Social Media? Ich glaube schon. Also auf jeden Fall kam dann irgendwann die Nachricht, Sergio, also übersetzt gesagt, hat keinen Bock, weil Luke ihn nicht angerufen hat und ihn ins Team Europe geholt hat. Deswegen ist Sergio nicht nach Irland gefahren und hat nicht auf der DP World Tour aufgeteet und beleidigte spanische Leberwurst. Also, ey.
Also, ich habe
ganz mal in Ernst jetzt.
Im Entferntesten habe ich dran gedacht, dass Sergio Garcia für das
Team
ist.
Ja, dann möchte ich aber auch, dass Bernhard Langer im Team ist. Verdammt, scheiße. Ist er viel erfolgreicher gewesen als Sergio in diesem Jahr, bitte.
Also, das ist wirklich ein merkwürdiger Move, ne? Also, ich meine, wie gesagt, wir haben, es rüttelt nichts daran, dass Sergio Garcia die Ryder Cup-Legende überhaupt ist, mit den meisten Siegen im Ryder Cup auf beider Seiten der Teams, soweit ich weiß, Flo, richtig? Also es hat niemand mehr Punkte geholt im Ryder Cup als Sergio Garcia.
Korrekt.
Und daran rüttelt ja keiner. Das ist ein Wahnsinn, was der im Ryder Cup geleistet hat für Europa. Aber also, dass er glaubt, dass er in irgendeiner Form noch in Frage kam dieses Jahr mit dem, was er die letzten Monate und Jahre geleistet hat, das ist schon sehr merkwürdig.
Ich glaube, Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das war, er brauchte eine Story. Das
so ein
war
PR, so ein kleiner PR-Stunt, ne?
Ich glaube, er wusste schon, dass er lieber in New York sein wollte, mit Alcaraz spielen wollte, da seinen Spaß haben wollte. Ja. Genug Kohle hat er sowieso über die Lift-Tour gemacht. Aber ich glaube, es kommt halt nicht so cool, wenn du zur DP World Tour sagst, so, ey, nee, ich gehe lieber Tennis schauen.
So. Ja, ja, also das ist ja auch so eine Nummer. Also er ist dann tatsächlich in der Box gesessen von Alcaraz, ich glaube schon ab dem Halbfinale, war in New York. Und es war dann tatsächlich auch so, das wurde auch social media technisch sehr breit rausgehauen, dass Sergio dann mit Alcaraz vor dem Herrenfinale der US Open Golf gespielt hat. Und natürlich waren da auch Kameras dabei und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so spontan passiert ist, aber okay. Also Sergio ist sauer. Egal.
Vielleicht oder? Hat er ja auf den Posten eines Zeugwarts gehofft. Ich meine, er hat ja vor einigen Monaten, ja ohne Mist, er hat ja vor einigen Monaten gesagt, ich will unbedingt beim Ryder Cup dabei sein und wenn es darum geht, einfach nur Wasser von links nach rechts zu tragen, dann bin ich dabei. Also das hat er ja...
Nee, das hat G-Mac, das hat Gray McDowell gesagt.
Gray McDowell wollte Kaffee machen.
Aber du Sergio hat doch sowas Ähnliches gemeint, oder?
Da kann ich mir nicht vorstellen, dass aus dem Mund von Sergio sowas kommt.
Ich mache eine kleine Cerveza-Stand.
Also G-Mac hat gesagt, dass er, egal in welcher Funktion, er will unbedingt nochmal Teil des Teams sein. Wahrscheinlich hat er da natürlich auf Ada Manor angespielt in 2 Jahren in Irland, auf den Ryder Cup. Dass er unbedingt, und wenn ich als Spieler dann, er will einfach irgendwie mal quasi so im Zimmer neben dem Zimmer neben dem Teamroom sein. Weil er einfach so Bock hat, nochmal Teil davon zu sein. Und ich glaube, also von Sergio weiß ich nicht,
Sergio glaube ich auch nicht, dass es so, dass solche Sätze kommen würden. Ist ja auch jetzt wurscht. Auf jeden Fall, er ist nicht im Team, er wird auch kein Vice-Captain und er wird auch kein Zeugwart und wahrscheinlich auch kein Masseur. Ist jetzt beleidigt, rennt durch Amerika, guckt Tennis, spielt zwischendurch ein bisschen Golf und dann ist doch auch wieder okay mit der Geschichte. Aber was viel geiler ist, finde ich, was für eine Story ist denn bitte jetzt am Wochenende passiert in Irland? Rory McIlroy und Stimmung wie beim Ryder Cup, du lieber Gott, da sind die Massen ausgeflippt, gewinnt das Ding im Stechen, sehr knapp, aber natürlich auch, wie es einem Champion gebührt, mit einem Eagle auf der 18 ins Stechen rein. Und dann war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass das Ding, also wenn es nicht ganz schief läuft und der das Ding nicht irgendwie noch in irgendeinen Weiher reinhaut, dann wird das ziemlich sicher Rorys Sieg, aber geile Geschichte auf jeden Fall.
Ja, auch hier gegen Joachim Lagergren. Mit dem habe ich auch das ein oder andere Mal aufgeteet. Ist ein recht ruhiger Typ immer gewesen. Und ich, ja, ist schon geil. Ich meine, der K-Club ist ein Megaplatz. Ich habe den, wir hatten da mal vor ein paar Jahren, habe ich da mal ein Hoppler-Turnier gespielt.
Oh.
Aber auf dem Nebenplatz. Also die haben ja noch einen zweiten Platz da. Nee, Moment.
War nur auf dem Puttinggrün.
Ja, also der zweite Platz, ich kann dir nicht mehr sagen, Kurzplatz. Wie der hieß. Der ist ziemlich krass auch. Also echt geil. Und dann kannst du da so rüberlaufen und es ist ja so eine, also das ist ja eine richtige Park-Schlossanlage, würde ich schon sagen, mit diesem Hotel da am K-Club auch.
Ja, sieht schon mega aus.
Schon sehr beeindruckend. Und dann konnten wir darüber am Wochenende und da auch mal spielen, eine Runde. Und dann habe ich da mit unserem guten alten Kollegen aus Österreich, Martin Wiegele, mit dem Wiesch, habe ich da gespielt. 18 Loch. Und der hat schon Bock gemacht, der K-Club. Und dann die 18 da mit dem zweiten Schlag, mit dem Inselgrün. Da habe ich, glaube ich, sogar noch ein Video von.
Oh!
Ja.
Können wir das, dürfen wir das?
Ja, na, selbstverständlich. Ich werde euch direkt nach der Folge über Instagram das mitteilen.
Kann ich das meiner Familie zeigen?
Nee, ist ein bisschen toll. Zu scharf. Das T-Shirt saß ein bisschen eng.
Oh, das war wieder so ein Ritthammer-Ding. Ich tappe jetzt genau in dieses.
Aber da ist selber schuld, ja. Aber also geile Anlage und was für ein. Also ich meine, ich fand das Stechen schon auch cool. Ich meine, wie eiskalt die da, Abschlag aufs Fairway auf den ersten 2 Löchern und das zweite aufs Grün. Eagle-Putt selbstverständlich, nur ein Birdie, ein bisschen enttäuschend. Ja. Und dann natürlich, ich sag mal einfach der Fehler von Lagergren. Nach dem viel besseren Abschlag mitten am Fairway, dann haut man halt links ins Wasser, war als Erster dran, haut man links ins Wasser und dann, naja.
Aber der Schuss war eigentlich gar nicht so weit weg, ne? Das war jetzt nicht so ein Katastrophenschuss, ne?
Ich meine, ich sag mal, 3-4 Meter weiter rechts und er ist halt quasi tot am Stock und aus, ich weiß nicht, ich meine, die haben ja da trotzdem, wir reden ja trotzdem noch von, ich kann dir gar nicht sagen, wie weit die noch hatten am zweiten Schuss, aber es ist trotzdem noch irgendwie 200 Meter wahrscheinlich oder sowas. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das ein kleines Pitching Wedge gewesen wäre. Aber schon cool.
Schöne Geschichte.
Rory hat dann sein Ding aus dem Wasser auch erstmal raufgezippelt.
Ja, hat er wahrscheinlich auch einfach gute Lage, Glück gehabt, mittleres Eisen. Ich meine, der kann halt auch anders liegen, dass er vorlegen muss, muss man auch mal sagen.
Eben. Wo spielen wir jetzt? Spielen wir jetzt schon in Wentworth oder spielen wir jetzt erst Paris?
Wir spielen jetzt in Wentworth.
Oh.
Wentworth. So eine geile Anlage, ey. Wow.
War ich auch schon 2 Mal. Das ist echt. Aber lasst uns kurz nochmal über was anderes sprechen. Max, vielleicht kurz zu dir. Du warst auch mal in diesem großen Wanderzirkus unterwegs, der Golfprofis. Mittlerweile bist du woanders unterwegs, aber immer noch im selben Circuit sozusagen.
Ja, das stimmt. Also ich war selber nie in dem großen Zirkus wie jetzt Flo oder Bernd. Ich war noch nie auf der DP World Tour oder so. Ich habe ein bisschen Challenge Tour gespielt. Ja, aber so der große Zirkus ist mir verwehrt geblieben.
Erspart geblieben.
Darüber können wir gerne nochmal reden, Flo. Also es gibt's ja so und so. Nee, aber ich trotzdem liebe ich den Golfsport. Und ich liebe so die Business Side of it. Ich war schon immer ein kleiner Businessman, so sag ich mal so. Mir hat das immer gefallen, wie ist das Business-Konstrukt dahinter, wie ist das Business-Modell und so weiter. Und da ich das Golf so ein bisschen meine Passion ist und Business so ein bisschen auch meine Passion war, das halt zu mixen jetzt, sag ich mal, ist schon ein Traum, sag ich mal. Und jetzt halt mit der Agentur, die wir gegründet haben, Former Golf, kann ich diesen Traum so ein bisschen leben und mich da so ein bisschen austoben. Und und bin jetzt natürlich auch ganz, ganz nah dran an dem Zirkus, aber von einer anderen Perspektive, die ich total genieße, weil ich den Hut ziehe vor jedem, der das gemacht hat und der da draußen ist und vor der Kamera da sein Golf spielt. Also wirklich Hut ab vor den Jungs und den Frauen. Ne?
Und was bei Former Golf so alles passiert, wie diese Idee entstanden ist und was man da nicht alles macht, das besprechen wir gleich.
Tea Time Werbung.
Vorher erzählen wir euch noch, wie ihr den absoluten Mega-Deal dank Tea Time absahnen könnt. Denn ihr wisst ja, bei Sky gibt's den Ryder Cup 2025 und ihr wisst auch, dass wir den alle unbedingt gucken wollen und gucken müssen. Wir haben es in der letzten Folge euch schon mal erzählt und weil wir vorhin auch drüber gesprochen haben, mir wird ja jetzt erst klar, mit diesem Mega-Deal kannst du ja nicht nur den Ryder Cup gucken, sondern du hast ja auch alle Touren, unter anderem die DP World Tour. Das heißt, ich würde ja an eurer Stelle diesen Deal jetzt schon abschließen, weil jetzt kommen ja noch richtig zwei geile Turniere vom Ryder Cup, nämlich Wentworth. Da kann man nämlich mal so ein bisschen gucken, wo die Reichen und die Schönen da ihre Villen irgendwie stehen haben. Wenn die Kamera mal so ein bisschen von der Fairway nach rechts oder links geht, da stehen schon geile Hütten. Aber das nur mal so am Rande. Und eben auch Paris. Also Ryder Cup quasi schon mal so ein bisschen vorschnüffeln mit dem absoluten Mega-Deal. Es ist drin die PGA Tour, es ist die DP World Tour, es ist die LAT Tour, es ist alles drin, was ihr braucht. Ihr könnt sogar die Premier League gucken, ihr könnt sogar Sex and the City, die neue Staffel, gucken, denn das Sky Entertainment Paket ist auch noch mit drin. Flo freut sich auf den DFB-Pokal, habe ich gehört.
Massiv. Massiv.
Der Flo ist ja Merziv. So ein krasser Fußballfan, genauso wie ich.
Ja, das ist immer geil. Wenn ich dann hier Montag sitze und wir nehmen diese Folge auf und ich sage, oh, Fußball, dann weißt du mal ganz genau, die zwei haben nochmal ganz kurz in die App vom Kicker oder so geguckt, um mal eben rauszufinden, wer wie wo gespielt
Kicker
hat.
Kicker hat eine App.
Kleines Schlagzeilenwissen. Ja. Schlagzeilenwissen ist das Beste.
Also, der Kracher ist, ihr kriegt das Sky Sport Paket und Sky Entertainment für 14,99 statt 24,99. Ryder Cup gucken Tag und Nacht und alle anderen Touren und alles, was irgendwie Bock und Spaß macht. Der Mega-Deal ist ganz easy zu kriegen. Ihr geht einfach jetzt in die Shownotes von Tea Time. Dort findet ihr den Link. Dann gebt ihr den Code Tea Time ein und erhaltet diesen Mega Rabatt, das Sky Sport Paket inklusive Sky Entertainment Paket für 14,99 statt 24,99. Ab dafür!
Na, wieder nur paar.
Tea Time, Werbung
Schönes
Ende.
Ding. Mega.
Schönes Ding. Schönes Ding, ja,
mega.
Absolut.
Und wenn das dann gebucht ist, BMW PGA Championship in Wentworth an der 18, neben dem Abschlag hat Rory sein neues Haus gebaut. Kann man sich dann genau.
Nein, das ist Rorys Haus? Kann das sein, dass es die letzten Jahre immer schon Baustelle war? Ich war ja da schon zweimal. Ich habe immer so ein bisschen über die Zäune versucht zu linsen und da war tatsächlich eine Riesenbaustelle. Also, das ist Rorys Haus.
Ja, wir haben letztes Jahr, also vielleicht kleiner Hintergrund, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich war letztes Jahr Caddy auf der Tour. Mhm. Habe den ganzen Zirkus so ein bisschen näher miterlebt und wir hatten ein Pro-Am bei der in Wentworth Start mit Hurley und dann waren wir da mit, das ist jede Woche jemand anders, aber halt jemand, der da wahrscheinlich auch eine Villa stehen hatte. Und der meinte so, hier links das Haus, das ist übrigens Rory, der baut da gerade für 40 Millionen.
Alter,
ist witzigerweise ein merkwürdiger, also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ihn der Spot interessiert.
Hätte ich auch nicht gedacht. Das ist ja gar also nicht mal so privat, ne?
Also du kannst und ich meine, Wentworth ist natürlich schon, also klar ist das eine Wahnsinnsanlage, aber wenn ich mir jetzt überlege, dass Rory auch überall auf der Welt ein Haus bauen kann, Wüsste ich jetzt nicht, ob man im Londoner Dunstkreis...
Er baut auch dort ein Haus.
Entschuldigung.
Ja,
entschuldigung.
Also ich glaube, richtig, dass wir da schon über andere Möglichkeiten sprechen in seinem Fall. Und in Wentworth bist du halt so ein bisschen... Also da, Thomas Björn hat, glaube ich, da auch eine Hütte.
Ja.
Und noch so ein paar andere.
Aber auf jeden Fall, es ist schon gut, dass Rory halt gewonnen hat jetzt in Irland, weil sonst könnte er sich das Haus ja gar nicht leisten. Also er kann absolut jetzt wieder einen Teil vom Kredit zurückzahlen.
Ja.
Sondertilgung, finde ich schon gut.
Nein, aber Wentworth ist echt ein Erlebnis. Ich war jetzt schon zweimal da, ich habe es, glaube ich, in diesem Podcast auch schon 5-mal gesagt. Aber allein die Tatsache...
Wo warst du?
In Wentworth, London.
Ah, okay.
Toll.
Wie oft?
Einmal.
Ah ja.
Vorletztes Jahr habe ich sogar im Clubhaus gefrühstückt.
Oh, ah, du warst auf dem Golfplatz?
Wie bin ich denn da reingekommen eigentlich? Das weiß ich gar nicht mehr. Ist egal jetzt. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Sehr, sehr schön. Und lohnt sich auf jeden Fall, sich die Anlage mal genauer anzugucken. Und wenn Rory da jetzt baut, vielleicht kann man da einfach mal zum Kaffee rein. Einfach mal klingeln.
Ich kann euch sagen, warum er da baut.
Aha.
Tiger Woods ist ja inzwischen Mr. PGA Tour.
Aha.
Ja, da sitzt er ja in jedem Gremium drin und hat auch schon mit Donald Trump gesprochen, mit Commissioner, wie auch immer er heißt, Monahan.
Commissioner Gordon, aber das ist der aus Batman, glaube ich.
Das ist der aus Batman, ja.
Ah, ja, stimmt.
Ne, also das sind die ganzen, ne, das ist so die politische Elite, ja, so.
Ah.
Und in Wentworth ist ja auch die DP World Tour zu Hause.
Richtig.
Ach du, und die Chinesen.
In seinem Headquarters.
Und die
das
Chinesen.
Das heißt, Rory McIlroy zieht quasi jetzt in den DP World Tour Headquarters ein.
So ein Gegengeschäft.
Aha. Weil er der neue Admiral General wird von der DP World
Richtig,
Tour.
Richtig, genau. Der neue Field Marshal, der Kommodore.
Aha, das heißt, da gibt es so einen Bademantelgang unter dem Golfplatz durch von seiner Villa direkt ins Büro. Da kann er einen Schlafanzug ranlassen.
Oh, korrekt.
Ehrlich. Sehr gut.
Kann er da reinlaufen und dann sagen, so Leute, so läuft es jetzt. Weißt du, genauso wie Tiger Woods jetzt quasi der Chef der PGA Tour ist, inoffiziell, wird jetzt Rory McIlroy der Chef der DP World Tour.
Du bist der Einzige, der hier solche Zusammenhänge auch erkennt. Das finde ich sehr gut. Du solltest mal bei RTL anfragen, ob du bei Exklusiv oder so anfangen kannst. Das sind die Storys, die wir brauchen.
Ich sag mal so, RTL hat ja jetzt Sky aufgekauft. Vielleicht,
du bist schon bei RTL.
Flo ist schon bei RTL.
Ah.
Ist ja wohl klar.
Da sind wir mal gespannt, wo der Herr Fritsch demnächst sein neues Häuschen baut. In Köln, am Rhein. Oh. Direkt neben der Sendezentrale, weil der Flo Fritsch hat's erkannt, wie es läuft. Jetzt, wo Klöppel auch weg ist. Ist Platz frei demnächst wieder.
Mhm.
Okay.
Siehst du?
Max, bevor wir wieder völlig in völligen Quatsch hier abdriften. Also, zurück zu eurer neuen Agentur. Forma Golf heißt die. Mhm. Seit wann seid ihr am Start?
Operativ seit 4 Monaten.
Mhm.
Sehr fresh.
Total sehr frisch.
Strategisch?
Ja. Strategisch seit 4 Monaten.
Theoretisch seit 4 Jahren.
Nein, also Forma Golf, der Gedanke, ein solches Konstrukt zu gründen, kam schon letztes Jahr. Nur lief das parallel zu dem, was ich machen wollte. Ich war ja, wie gesagt, Caddy auf der Tour bei Hurley und habe so ein bisschen den ganzen Zirkus so ein bisschen aufgesaugt. Und was mich halt natürlich interessiert hat, war, wie machen die Managements das? Also, was passiert in den Kulissen? Man hört immer nur von den riesen Deals von Rory, 40 Millionen, von TaylorMade und so weiter. Mich interessiert einfach, wer dahinter sitzt, wer diese Deals verhandelt und so weiter. Und wollte das Businessmodell verstehen. Und als ich mich dann mit vielen Managern dort unterhalten hatte, habe ich gesagt, das kann man doch besser machen. Also
auch 40 Millionen, hast du dann gesagt.
Ich will jetzt auch was vom Kuchen haben und habe dann einfach angefangen. Ich habe dann mit Hurley ein bisschen gearbeitet, mit Alex Knappe, dann hier und da nochmal so ein paar Deals für ein paar Jungs, einfach so auf Freelancer-Basis, sage ich mal. Und habe gemerkt so, ey, okay, da ist wirklich Resonanz von den Unternehmen, dass die sagen, okay, wir wollen irgendwie in den Golfmarkt, aber wir wissen gar nicht genau wie. Ne? Und bei den Pros ist natürlich eine gewisse Resonanz, weil ich kenne es noch aus meiner eigenen Karriere, dass man, wenn man jetzt nicht gerade auf der DP World Tour oder PGA Tour spielt, dann ist man sehr abhängig von Sponsorings, ne? um sich sein Leben zu finanzieren.
Ja.
Und genau, und lustigerweise ist parallel dann Forma Golf gegründet worden, aus einer ähnlichen Motivation her. Und die haben dann irgendwie mitbekommen, dass ich da so ein bisschen was arbeite. Ich wurde dann kontaktiert und habe gesagt, wollen wir es nicht irgendwie gemeinsam machen? Und dann habe ich gesagt, ja, klingt mega, das Team ist super. Man ist ja mit mehreren Händen, sage ich mal, ist man deutlich effektiver und hat mehr Power, sage ich mal, als wenn man es alleine machen würde. Und ja, jetzt sind wir zu fünft. Und ja, nach 4 Monaten würde ich sagen, haben wir schon beachtliche Talente. Ich nenne es Talente, weil wir eben nicht nur Golfprofis haben, wir haben mittlerweile auch Golf-Influencer drin. Also wir decken das ganze Spektrum ab. Ich komme ja eher so, ich bin jetzt kein typischer Player-Manager, würde ich sagen. Ich bin ja, wie du schon gesagt hattest, ich bin Brand Director. Das heißt, also für mich ist so die ganze Marketing-Seite ultra interessant. So, ne? Mhm. Und heutzutage kann man gar nicht mehr an Golf-Marketing vorbeigehen, ohne die sozialen Medien mit einzubinden. Ne? Und deswegen nehmen wir das schon sehr ernst, das Thema Golf-Influencer. Ja, und sehe natürlich, ich sehe auch gerade, ich habe angefangen, wir machen das erst seit ein paar Wochen, die zu managen. Und es ist wirklich heftig, was es da für Nachfragen gibt aus der Industrie, von den Unternehmen und so weiter.
Würdest du sagen, dass für euch als jetzt auch neu gegründete Managementagentur sind Influencer, Creator, wie auch immer man sie nennen mag, ist das für euch, also was ist für euch wichtiger? Die Profisportler in dem Fall, also im Golfbereich jetzt hier im Moment, oder ihr habt jetzt Creator, ich meine, kommt natürlich drauf an, wie groß ist die Base des Creators schon.
Ja.
Aber was würdest du sagen? Also ich meine, es ist uns allen klar, dass das eine Rolle spielt. Ich meine, PGA Tour, DP World Tour, alle bedienen sich dieser Leute, weil sie einfach wissen, okay, die boosten unsere Reichweite halt mehr, als es unsere eigene Tour tatsächlich kann. Wie schätzt du das denn ein? Also wo wird es hingehen? Wollt ihr das schon parallel hochziehen, dass ihr sagt, okay, wir wollen zwar mehr Golfer und mit denen Erfolge haben, wir brauchen aber halt auch, vielleicht wir brauchen auch wirklich einfach diese Leute, die extrem viele Klickzahlen erzeugen können. Wie siehst du das?
Yes. Ich würde mir selber ans Bein schießen, wenn ich sagen würde, das eine ist wichtiger als das andere. Ja. Ich sehe es als Gesamtpaket, ne? Also ich sehe halt einmal den sportlichen Aspekt. Für Unternehmen ist halt zum Beispiel so Brand Ambassadorship super wichtig mit Tourspielern, weil die halt einfach für Exzellenz stehen, für Professionalität und halt auch TV-Exposure und so weiter. Aber dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die sagen, wir wollen so ein bisschen die Viralität und die Breite und die Brand Awareness spreaden über Social Media. Und das kann halt, das kann vielleicht Rory McIlroy leisten, weil er eine riesen Plattform hat und durch sein Spielen sowieso mehrere Millionen Follower hat auf Instagram. Aber das kann vielleicht ein Hotelplaner Tour oder, sagen wir mal, ein nicht so bekannter DP World Tour Spieler nicht leisten. Ja, das sind auch keine Influencer in dem Sinne. Ja, die arbeiten ganz anders. Das bedeutet, ich würde sagen, dass ein neu modernes Management, und das bauen wir gerade auf, sollte alle Serviceleistungen abdecken können, die heutzutage in dem ganzen Marketing-Umfeld nachgefragt sind. Ja, das bedeutet, in dem wachsenden Sektor, YouTube, Instagram und so weiter, wo jetzt auch die Golf-Influencer Fuß fassen, ist ein super, super interessanter Markt geworden für die Unternehmen und für die Marken. Dementsprechend, mein Traum wäre, schickt ein Videografen-Team mit den ganzen Pros auf der Tour, ja, lass sie dokumentieren, lass sie schneiden im Hintergrund, so dass der Professional, sagen wir mal, selber gar keine Arbeit mehr hat, ja, und macht daraus YouTube-Serien, die werden sich super verkaufen, ja.
Schade, dass es European Tour Productions gibt.
Genau, und da wollte ich gerade drauf, leider gibt es da riesen Restrictions von der Tour, aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber ich glaube, dass sich das lockern wird in den nächsten Jahren.
Wir waren ja auch fast nicht geschockt, aber es gab tatsächlich dieses Jahr bei dem BMW International Open gab es einen freundlichen Hinweis der Tour an uns zum Beispiel, dass wir doch bitte aufhören sollen, irgendwelche Videos vom Platz zu posten, weil unsere Reichweite auf Instagram jetzt auch nicht so die schlechteste ist. Also alle, was irgendwie Content Creator sich in irgendeiner Art und Weise irgendwie getauft hat, wurde also mehr oder weniger die gelbe Karte vorgehalten. Lasst das bitte. Ihr könnt gerne unsere Bäume filmen. Ihr könnt gerne auch mal hier das Buffet abfilmen, aber bitte keine Spieler auf dem Platz. Weil das machen wir. Damit verdienen wir unsere Kohle. Da haben wir unsere Rechte verkauft. Haltet euch bitte mal zurück. Aber weil wir gerade auch in der Aktualität noch ein bisschen rumsurfen, dann ist ja eigentlich quasi ein Bryson DeChambeau ist der perfekte Klient für dich.
Absolut. Bryson ist ein Traum.
Ja.
Also Major-Sieger, über 1 Million Subscriber auf YouTube. Ja. Darüber können wir vielleicht auch nochmal sprechen. Ich bin ein riesen YouTube-Fan. Für mich ist das die Plattform der Zukunft. die wir jetzt auch schon sehen am Bryson. Und die Value, die du kreierst für Sponsoren oder Unternehmen, ist viel größer auf YouTube, weil die Aufmerksamkeitsspanne viel höher ist. Ja, auf Instagram hast du so 3 bis 10 Sekunden sowas und auf YouTube hast du so 3 bis 10 Minuten. Ja?
Ja.
Und so ist dann auch die Value am Ende des Tages. Ein View in YouTube, sagt man, ist mindestens 10 bis 15 Mal so viel wert wie eine View auf Instagram.
Aber jetzt lass uns mal kurz, weil das habe ich mich am Wochenende gefragt. Ihr habt ja alle mitbekommen, er hat wieder diese Challenge gemacht. Er hat ja dann auch vor dem Wochenende hat er diesen Ball da reingehauen. Das heißt, er sagte, am nächsten Tag gehe ich live auf Instagram und irgendeiner von euch da draußen gewinnt diesen Bentley. Da stand in seinem Wohnzimmer ein Bentley. Auf dem stand auch irgendein Name. War das das Autohaus? Ich weiß es nicht. Also aus Sicht der Marke, fand ich, kam das ziemlich beschissen rüber. Es wurde ja der Eindruck erweckt, dass Bryson quasi mal eben kurz bei Lidl um die Ecke war und sich ein Bentley gekauft hat. Den hat er sich dann ins Wohnzimmer gestellt und verschenkt ihn einfach an seine Follower. In Wirklichkeit glaube ich aber, und da stand ja irgendwas fett drauf. Ich weiß es nicht mal mehr. Sieht man schon, hat nicht funktioniert. So, das heißt, irgendjemand hat dieses Auto zur Verfügung gestellt. Das hat aber Bryson auch irgendwie, also zumindest habe ich es nicht mitbekommen, nie erzählt. Also irgendwo, da ist die Markenbotschaft anscheinend ja nicht rübergekommen. By the way, angeblich hat keiner damit gerechnet, dass ein paar Leute dieses Auto haben wollen. Das heißt, als er live gegangen ist, um das Ding zu verlosen, ist die Seite zusammengebrochen und er musste es einen Tag später nochmal machen. Also, schade. Ist natürlich dann doof. Aber an sich, die Aktion ist natürlich mega. Aber wäre das jetzt eine Marke gewesen, die diesen Bentley zur Verfügung gestellt hat? Und da kommt gar nicht rüber, dass die Marke diesen Bentley zur Verfügung gestellt hat. Dann ist ja natürlich aus Markenpositionierung irgendwas schiefgegangen.
Könnte aber natürlich auch sein, dass, ich meine, eine Firma, eine Marke, wenn man jetzt sagt, es geht wirklich direkt um Bentley und nicht um ein eigenes Autohaus, das halt ein Bentley stellt, da wäre es wahrscheinlich anders. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, okay, das ist wirklich von der Automarke Bentley zusammen mit Bryson geplant, dann sagen, wo die ja sagen, denen geht es da ja nur um, naja, wie nennt man das dann, Max? Das ist nicht Brand Awareness, das ist ja einfach nur übrigens, also wir sind das Top-Produkt und Bryson benutzt uns, um
zu Positioning,
also, ja. So als ein Positioning irgendwie. Mhm. Und dann wiederum ist es ja, glaube ich, dann musst du ja gar nichts erwähnen drüber. Ne? Ja, aber ja.
Das habe ich mich nur gefragt, weil ich dann immer gesagt habe, so, okay, warum steht da dieser Name drauf und warum sprechen wir nicht drüber, was der Name eigentlich ist? Das habe ich einfach, ich wollte einfach wissen, was ist das? Aber egal.
In Deutschland gibt es Gewinnspiele für Driver und in den USA gibt es Gewinnspiele für Bentleys.
Ja. Das ist ja der kleine, aber feine Unterschied. Aber naja, also es ist auf jeden Fall irre spannend. Das heißt, ihr setzt aber auch einfach auf neue Wege, weil es gibt natürlich schon Managementagenturen, aber da so dieses Thema Creator und so, ich glaube, da seid ihr ziemlich die Ersten am Start.
Ja, also das sind wir auf jeden Fall, gerade im deutschsprachigen Raum. Mhm. Ich denke, es kam so ein bisschen dahergerührt, dass deutsche Firmen, also deutschsprachige Firmen, so ein bisschen das Problem haben, auf die deutschsprachigen Top-Golfer zuzugreifen. Ja? Also klar gibt es hier und da Firmen, die im Golf involviert sind, aber wir glauben, dass es noch besser gemacht werden kann, dieses Networking zwischen deutschsprachigen Firmen, weil wir sehen zum Beispiel, ich muss aufpassen, dass ich hier keinen Namen nenne, wir sehen Top-Golfer.
Kannst du schon machen, ist kein Problem für uns.
Doch. Wir sehen Top-Golfer, deutsche Top-Golfer, ja, die vielleicht auch sogar so gut waren, dass sie vielleicht mal sogar den Ryder Cup hätten fast spielen können, ja, die in internationalen Managements sind, die diesem Spieler nicht ein Sponsoring besorgen konnten bisher. Und das finde ich schon krass, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich fast ein Armutszeugnis, dass das nicht möglich war. Aber muss man auch dazu sagen, dieses Management hat natürlich nicht nur unseren deutschen Golfspieler gemanagt, sondern hat dann auch the likes of Dustin Johnson, Scottie Scheffler etc. gemanagt. Und da war dann halt auch eher der Fokus und die Expertise auf dem englischsprachigen Raum, ne, in Amerika.
Ja, und ist das nicht eher auch so ein, man sammelt Spieler ein und wartet halt drauf, dass die einen Durchbruch haben und, ja, dann, genau. Und dann casht man quasi ein. Ist das nicht auch ein bisschen diese Variante, du bist ein Riesenmanagement, yes, und du sammelst ein und dann hast du halt deine paar Spitzenleute vorne und jeder, der es halt nicht durchkriegt, hat halt Pech gehabt und hängt halt irgendwo hinten als Nummer dran, ne? Oder?
100%, ich bin komplett bei dir. Also wenn du dich mal mit den Tourjungs unterhältst und wirklich sagst so, seid ihr wirklich richtig happy. So, ne? Also nicht mit den Weltklasse-Jungs, sondern wirklich mit dem, sagen wir mal, DP World Tour Rangliste 50 bis 140, ja?
Ja.
Und die sind alle wirklich in einem Top-Management, ja, was bekannt ist. Ja, und du sagst ihnen, und du fragst sie wirklich point blank, seid ihr wirklich happy so? Ne? Das habe ich übrigens auch gemacht, bevor ich jetzt im Management war, ne? Einfach nur aus Eigeninteresse. Und du kriegst zu 90% kriegst du so, ja.
Könnte okay. Besser laufen.
Also aus Höflichkeit sagen die das, ne? Dass sie nicht ja. Ihr eigenes Management irgendwie, also das hast du richtig gemerkt, so, ne? Und das finde ich dann schon erschreckend, weil ich finde, dass jemand, der auf der DP World Tour in den Top 100 ist, hat eine Riesenplattform. Bei sich auf dem eigenen Markt, ne? Also ist Deutschland, bist im deutschsprachigen Raum, Franzose, vielleicht bei sich in Frankreich. Aber ich glaube, dass diese internationalen Managements gut sind in dem, was sie tun, für auf Top-Niveau, hundertprozentig. Also ich glaube, dass sie in der Lage sind, 100 Millionen Deals, 50 Millionen Deals und sowas ranzuziehen. Aber wirklich für die Jungs, die bei denen so ein 10.000 Euro Deal einen riesen Unterschied macht oder ein 20.000 Euro Deal, da glaube ich nicht, dass die so gut aufgestellt sind. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das ist so meine Erfahrung.
Ja, ne? Nein, das ist wahrscheinlich schon richtig. Aber wo wir jetzt gerade mal kurz über Zahlen so ein bisschen jonglieren, das wird wahrscheinlich unsere ZuhörerInnen, du hast vorhin mal so eine Zahl gedroppt, TaylorMade 40 Millionen für Rory. Ungefähr? Ist das dann im Jahr?
Mhm. Ja, ich glaube 42 Millionen Dollar.
Oder sowas. Nur von TaylorMade?
Ja.
Für ein Jahr? Scheiße, hätte ich noch mal was Anständiges gelernt. Verdammte Hacke.
Hast du die E-Mail von, hast du E-Mail-Kontakt zu TaylorMade? Hast du?
Ich habe da schon mal hingeschrieben, aber wir haben zurückgeschrieben.
Ist nichts mehr übrig.
Ganze Geld ist bei Rory,
Marketingbudget.
Aber wir können dir vielleicht noch ein Eisen 7 schicken.
Aber überleg mal, ne? Also 42 Millionen und das ist halt so gut investiertes Geld für TaylorMade.
Aber bedeutet das jetzt, dass TaylorMade, also ich meine, TaylorMade ist ja quasi bei allen Top, also bei den meisten, also ein Tiger spielt TaylorMade, ein Scheffler spielt TaylorMade. Das heißt, die müssen, also wir sind jetzt bei 3 Spielern und wir sind dann schon locker über 100 Millionen unterwegs?
Puh, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Contracts sind von
also
Tiger.
Also Scotty kriegt wahrscheinlich ein bisschen das Gleiche oder mehr als Rory.
Ja, weiß ich gar nicht mal. Ich kann mir vorstellen, dass er sogar weniger bekommt. Bei Rory habe ich, glaube ich, also Rory hat halt durch seine Historie noch so ein bisschen mehr Marketing-Potential als Scotty, würde ich jetzt mal behaupten.
Du spielst aber ein Jahr und kannst mit einem deiner Sponsoren ein Haus in Wentworth bauen. Funny, Alter.
Ja.
Kann der sich dann wirklich noch freuen über was hat er gestern gekriegt in Irland?
Nee.
Das ist ja dann wirklich...
Das spielt überhaupt keine Rolle.
Kann er ja gleich unter den Zuschauern verteilen wahrscheinlich.
Da sagt er sich, ich kann wieder eine kleine Sondertilgungszahlung machen für mein Haus in Wentworth.
Welche Tilgung?
Ja, das ist ja das Witzige. Naja.
Ich muss jetzt gerade nochmal nachschauen, ob es wirklich 42 Millionen sind, bevor ihr
es ist viel Geld auf jeden Fall.
Falsche Tatsachen
behauptet werden, ja.
Zum guten Schluss dieser Folge, weil Bernd muss gleich auf den Learjet, muss los.
Ich muss zu TaylorMade fliegen.
Ja.
Ach, sorry, Jungs, es waren 10 Millionen. Es sind nur 10 Millionen.
Ach, ist ja
nicht so.
Komme ich denn hier auf 42? Das ist ja Schwachsinn.
Weiß ich nicht.
42 kostet das Haus in Wentworth.
Das war vielleicht Nike, das kann Nike sein, by the way.
Ach so.
Ja.
Das hat er auch noch an.
Natürlich. Genau.
Irgendwo gibt es bestimmt 42 Millionen für Rory.
Die Ursprungsfrage müssen wir noch beantworten, lieber Max. Wann bekommt Deutschland seinen nächsten Major-Champ? Wieso hast du eigentlich diese Frage reingehauen? Oh. Also das ist tatsächlich von dir gekommen. Das ist die Frage, die du in diesem Podcast beantwortet haben wolltest.
Weil wir haben jetzt ja viel Marketing gesprochen und übrigens noch eine Sache, die ich aufgreifen wollte, um das Marketing-Thema abzuschließen, war, ihr hattet in irgendeiner Folge gesagt, wir brauchen in Deutschland jemanden, der auf YouTube oder auf Social Media oder sonst irgendwas richtig Dampf macht, einen Alarm macht. Dem soll man dann einen Contract geben von TaylorMade oder so, auch für 1 Million oder so.
Paul Rübke hat das bei uns gesagt, glaube ich. Ja.
Paul Rübke war das.
Also
ne?
Tea Time zum Beispiel.
Tea Time zum Beispiel. Ja. Und ich bin voll, also als ich das gehört habe, gesagt, da bin ich voll bei euch. Also das wäre halt cool, so jemanden zu stellen von unserer Seite. Und dann sind wir gerade im Aufbau. Da haben wir zum Beispiel jemanden, der glaube ich richtig cool wird. Stay tuned. Ja, aber der baut jetzt seinen YouTube-Channel auf und so weiter. Also das wird glaube ich, richtig cool. Anyways, Jens, sorry, du hattest noch eine Frage gehabt bezüglich Major-Sieger.
Ja.
Ja, also die Frage war ja tatsächlich, die so als Überschrift auch stand. Die hattest du, glaube ich, Flo mal in einer WhatsApp-Gruppe irgendwie mitgeteilt, über was du gerne bei uns in T-Time mal sprechen würdest. Hast du gesagt, wann bekommt Deutschland seinen seinen nächsten Major-Champion?
Eine Frage, die ich unheimlich gerne hier in dieser Runde diskutieren würde. Und zwar, ich glaube, das war auch schon Thema bei euch im Podcast oder so, was dauert so lange, warum stellen wir nicht unseren nächsten Major-Sieger? Eine Sache, die ich jetzt mal in den Raum schmeißen würde, die wir gerne diskutieren können, ist das Thema Team um die Spieler herum. Also man sieht zum Beispiel, nehmen wir jetzt zum Beispiel den Robert McIntyre. Ne, der hatte nach seinem Sieg in den Scottish Open letztes Jahr hat er gesagt, ich könnte das nicht machen ohne mein Team. Ja, dann hast du vielleicht nochmal irgendjemand anders, der sagt, hier, ohne mein Team würde das nicht gehen. Ich würde behaupten, dass ein gutes Team um einen Golfspieler herum nochmal die extra Prozent rausholen kann, damit man eben diesen unglaublichen Sieg, ja, eines Majors schafft. Und ich glaube, dass in Deutschland wir noch zu sehr, wir machen einen sehr guten Job im Amateurbereich und dann ist irgendwie Schluss. Dann sind sie irgendwie so auf sich gestellt. Wisst ihr, wie ich meine? Und da wollen wir so ein bisschen ansetzen, dass wir sagen, okay, wir machen 360 Grad, ihr kommt bei uns ins Team rein, wir sind eben nicht nur ein oder zwei Personen, wir sind zu fünft. Ja, wir haben jemanden, Performance-Koordinator, der, wenn man eben will, ja, mit dem kann man arbeiten, regelmäßig und halt schauen, okay, wie sind die Leistungen und so weiter. Wir haben mich halt für die Vermarktung, wir haben einen Player-Manager, der tagtäglich da ist, hey, brauchst du noch irgendwas, ne? Wo druckt der Schuh hier und da? Wir haben Zugriff auf ein gutes Ärztenetzwerk und so weiter. Also einfach nur alles, das, wo ein Spieler am Ende des Tages sagt, ich habe hier alles, was ich brauche und ich fühle mich wohl. Ja? Kann jemand anrufen, 24/7, hey, mein Freund hat mich verlassen, keine Ahnung, können wir mal kurz reden. Ne? Also auch.
ja klar, kann passieren, ist wichtig. Schnell wieder aus dem Tal der Tränen holen.
Genau, und das ist vielleicht ein Ansatz für Deutschland, wo wir sagen, okay, wir bauen so ein Team auf, um diese Talente, ja, und helfen diesem Spieler oder dieser Spielerin eben auf die Topstage. Jetzt seid ihr dran.
Idee finde ich super. Ich war jetzt nie Profi, deswegen weiß ich nicht, inwieweit man ein Team um sich herum braucht. Das Einzige, was mir gerade immer bei dem Thema so aufgefallen ist, ich glaube, das ist meine Beobachtung war immer, das sind schon Einzelgänger, weil sie in einem Einzelsport unterwegs sind. Und ich habe immer manchmal schon das Gefühl gehabt, die machen schon alles gerne mit sich selber aus. Die meisten zumindest. Und ich glaube, irgendwann, je höher im Ranking, desto mehr Management um sie rum konnte man beobachten auf der Range. Da geht es dann in der Regel um Kohle. Da will sich der Profi wahrscheinlich auch nicht großartig drum kümmern. Ja, der Spieler muss es, glaube ich, akzeptieren. Wenn er es akzeptiert, glaube ich, ist das ein sehr guter Ansatz.
Ich glaube, ganz entscheidend ist es, dass das Management, wie du jetzt auch sagst, also man sollte alles anbieten können für den Spieler, für die Spielerin. Aber ich glaube auch, es ist ganz, ganz leicht, den Fehler zu begehen von Seiten des Managers oder des Managements, dass man zu sehr eingemischt ist. Dass der Spieler das Gefühl bekommt, Moment mal, die steuern ja hier meine Karriere und ich habe ja irgendwie gar nichts mehr zu sagen. Also ich glaube, das Beste, was ein Management machen kann, klar, Kohle ranschaffen, sind wir mal ganz ehrlich. Eine Spielerin unterschreibt bei einem Management, weil man sich Sponsorendeals erhofft. Das ist, glaube ich, schon das Hauptding. Aber wenn du weißt, du hast da ein Management und wenn du Probleme hast, wenn du Unruhe hast im Kopf oder wenn du Unruhe hast in deinem Team oder wenn es da nicht rund läuft, ich meine, das Beste, was du kriegen kannst, aus meiner Sicht, damals war es so, ist Ruhe, Sicherheit, Gefühl, dir wird der Rücken gedeckt, man kann zusammen vielleicht neue Wege finden. Ich glaube, es ist immer dann schwierig, und das sind wir wieder beim Thema von vorhin, mit den großen Managements, wo du halt auch nur eine Nummer bist, oder halt auch mit vielleicht irgendwelchen, linken, schmierigen Einzelmanagern, wo man sagt, der ist einfach auch nur genau auf das eine aus und der will dich in eine gewisse Richtung drücken, das merkt ja der Spieler sofort. Und wenn ich eins weiß im Golf, dann ist es, wenn dein Kopf mit solchen Sachen beschäftigt ist, wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich nicht wohl in der Umgebung, in der du dich aufhältst, dann kannst du die Performance sofort wegschmeißen. Also dann wirst du nicht performen. Und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass das Management, die müssen da sein für alles, was der Spieler braucht. Die müssen Angebote schaffen. Und im Idealfall nützt der Spieler die Angebote, aber vor allem die Ruhe, um den Spieler, um die Spielerin herum aufzubauen, dass man sagt, der kann sich, finanziell ist er versorgt, ist sie versorgt und wir haben die Trainer, wenn er was braucht und wir können ihm ein neues Team beschaffen, wenn er das will, aber wenn er es nicht will, dann halten wir uns auch zurück.
Also ich finde es ein richtiger Schritt. Also ich finde, Das moderne Golf ist sehr, ich will nicht sagen belastend, aber sehr vielfältig. Und wenn man sich jetzt so ein Team um einen Spieler herum vorstellt, dann brauchst du mehr als einfach nur einen Schwungunterweiser. Max hat vorhin auch so einen Performance-Coach angesprochen. Es gibt inzwischen ganz viele Experten, die es einfach braucht, um halt in diesen ganzen Facetten einfach weiter voranzukommen mit der einzelnen Karriere. Da reicht einfach manchmal nicht einfach nur ein Trainer. Manchmal braucht man auch Leute, die einem einfach nur beibringen, wie man besser trainiert. Das ist eine Sache, die ich von Stefan Jäger mitgenommen habe. Der hat gesagt, ich brauche eigentlich gar keinen Techniktrainer, sondern ich brauche jemanden, der mir beibringt, wie ich ordentlich trainiere. Ja. Da gibt es ganz viele Bereiche. Wir könnten die jetzt einzeln durchgehen, aber ich glaube, das wäre jetzt einfach zu viel. Aber es ist mehr als einfach nur, wie bewegt sich der Schläger im Raum. Deutlich mehr. Ich glaube, Bernd hat da immer eine sehr gute Arbeit geleistet. Der hat sich dann da immer viele Experten rausgesucht, die er dann für die einzelnen Dinge braucht. Aber am Ende sehe ich das auch in diesem Zusammenspiel mit diesem Team, genauso wie Bernd. Der Spieler muss im Fahrersitz bleiben. Er kann natürlich hergehen und sagen, ich möchte mich nicht darum kümmern, ich delegiere das an jemand anderen, aber es ist immer noch der Spieler, der Ownership übernimmt, der Verantwortung übernimmt und sagt, ich will mich nicht darum kümmern, jemand anderes soll sich darum kümmern, bitte reporte an mich zurück, sodass wir gemeinsam weiter in diesen Weg gehen können. Also der Spieler, je besser er wird, je älter er wird, muss umso mündiger gemacht werden, finde ich. Weil das ist eins der größten Dinge, die ich so wahrgenommen habe, die vielleicht einen Guten von einem sehr Guten unterscheiden. Das ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Karriere und die Verantwortung, die ein Spieler übernimmt für die eigene Karriere. Die Guten, die in der Regel nie den Schritt schaffen, sind diejenigen, die sich immer hinsetzen und warten, dass von außen irgendein Input kommt. Die schaffen es nicht.
Yes. Amen. Also
Punkt.
Mic drop. Naja, also das ist auch genauso, wie wir Formbar Golf aufgebaut haben. Na, also es ist alles zur Verfügung. Du bist in diesem Shop drin.
Wie so ein
Baukasten. Und das, was du brauchst, das kriegst du von uns. Mhm. Punkt. Na?
Sau spannend. Aber wann kriegen wir denn jetzt den nächsten deutschen Major-Sieger? Jetzt brauchen wir noch ein Datum.
Ich sage in den nächsten fünf Jahren.
Fünf Jahre.
Ich sage in den nächsten fünf Jahren.
In den nächsten fünf Jahren.
Könnte sogar in drei Jahren sein.
Und Taylor, ihr könnt jetzt schon anrufen, ihr kriegst für 5 Millionen statt für 7,5 oder 10,5. Jetzt anrufen bei Max. Läuft. Könnt euch drauf verlassen. Deutscher Major-Sieger. Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch ganz viel Marketingpotenzial, Leute. Ruf
aber
an.
Lustig, dass du das ansprichst, Jens. Man kann natürlich auch, und das ist der Gedanke von uns, wenn wir jetzt ein bisschen wachsen und ein größeres Spielerportfolio haben, man kann das Spielerportfolio insgesamt vermarkten. Dass man sagt, okay, wir haben hier 15 Spieler, ihr wollt euer Risiko spreaden, ja, so ein bisschen wie bei so einem Startup-Portfolio, wenn man so will, wollt ihr rein investieren. Ja? Und dann müssen wir gucken, wie wir das machen würden, weil es gibt vielleicht auch Spieler, die sagen, wieso, da ist ein Konflikt mit einem Sponsor, den ich habe, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich für die auch noch Werbeträger mache und so, dann müsste man dann halt gucken, was für ein Portfolio man anbieten kann, wie viele von unserem Portfolio wir reintun können und ich meine, wer nimmt nicht gerne nochmal 10.000, 20.000 Euro mit, wenn es irgendwie passt, das Logo auf den Ärmel, ne?
Absolut, also, gute Idee.
Ja.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Uns hören ja auch ganz viele zu, die im Profi-Golf unterwegs sind, vielleicht. Ich will es nicht versprechen, aber vielleicht ruft der eine oder andere dann auch nochmal an. Ihr kennt euch ja eh alle untereinander. Dann bin ich mal sehr gespannt, was in den nächsten Jahren noch so passiert. Und spätestens, wenn es nach Major-Titel riecht, also du musst uns heute versprechen, in der Folge nach dem Sonntag, also wenn wir den deutschen Major-Titel dann im Sack haben, bist du zu Gast mit deinem Spieler.
Yes. Gut. Auf jeden Fall.
Sehr gut.
Oh, haben wir haben das auch schon geklärt. Sehr gut, top.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Golfgemeinde, keine Folge ohne Witzigkeit, keine Folge ohne ein bisschen Karneval oder, ja, manchmal geht's auch schief, keine Folge ohne den Hammergag der Woche. Ich gehe davon aus, er ist heute wieder von Hörer Markus gekommen, oder?
Warte, nee, von Hörer Daniel.
Nein, es gibt Hörer noch Daniel. Einen Daniel.
Also uns hören zwei Leute, Markus und Daniel.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Markus, nicht traurig sein, du bist nächste Woche wieder dran. So.
Also, wo hängt...
War das jetzt die Nervosität?
Ich weiß auch nicht, die Stimme ist weg.
Oh Gott.
Wo hängt Marius Müller seine Cowboy-Stiefel auf?
Am Westernhaken.
Am Westernhaken, so schaust du aus.
Ja! Ja, der war zu leicht. Ja, der lag ja auf der Straße.
Endlich kamst du mal drauf.
Ja, toll.
Oh, schön.
Daniel, schick öfter so Dinger. Das... hilft mir auch in meinem Leben.
Alle Leute unter 30 denken sich, was?
Hä? Wer ist denn das?
Wer ist hier los? Wer ist Marius Müller-Westernhaken?
Ja, Westernhaken. Ja.
Große Hits Haken. Gehabt. Große Hits gehabt. Max, das war sehr spannend. Wir wünschen euch alles Gute. Wenn ihr mehr Informationen wollt, Forma Golf bei Google eingeben, dann landet ihr automatisch bei dieser neuen Agentur. Da kann man viel nachlesen, auch über diese 360-Grad-Strategie und so weiter und so fort. Macht euch den Sky-Deal bitte nochmal vor Augen klar, den ihr mit T-Time haben könnt. Mit dem Code kriegt ihr das Sky-Sport-Abo und das Sky-Entertainment-Paket für 14,99 statt 24,99. Weil jetzt Wentworth, weil jetzt dann noch Paris. Also ich jetzt abschließen und dann den Ryder Cup auch noch. Ach, ihr wisst doch Bescheid. Alle Infos in den Shownotes. Auch Forma Golf verlinken wir in den Shownotes. Nächste Woche Folge 351. Bis dahin gesund bleiben. Und was ich vergessen habe, ist allen, die dieses Jahr ihre Clubmeisterschaften überlebt haben. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben einen Hörer, der hat uns verlinkt, der hat sogar gewonnen, dank unserer Tipps wahrscheinlich.
Natürlich, nur.
Logisch. Also allen Siegern, allen Zweitplatzierten und auch den Letzten vor allen Dingen. Ich denke da an auch meine Vergangenheit. Ihr habt das toll gemacht, ihr wart großartig und nächstes Jahr kann es nur besser werden. Nächste Woche, Folge 351. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Ciao. Tschüss.
Danke, ciao, ciao.
Schreibt uns, liked uns. T-Time.Golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.